Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister im Gottesdienstraum und auch im Netz. Schöne Grüße an die Geschwister, die jetzt im Zug sitzen oder am Starnberger See oder auch in den USA, egal wo sie sind. Wir freuen uns heute zusammenzukommen als Gemeinde, als Teil des Leibes Christi, dass wir von Gott hören, von Gott lernen durch sein Wort mit der Hilfe seines Geistes. Wir haben ein Thema heute mit dem Titel Ein belehrbares Herz. Das ist in erster Linie im geistlichen Sinne. Ein belehrbares Herz erfordert, dass wir gewisse Demut haben, dass wir bereit sind, von jemand anderen zu lernen. Da gibt es den Begriff lernfähig. Das ist nicht ausreichend. Man kann sagen, ja, ich lerne alleine. Ich beobachte und lerne von alleine. Aber belehrbar, das setzt voraus, dass jemand uns lehrt. Und das Zweite auch, setzt voraus, dass wir offen sind, für etwas Neues zu lernen. Und vor allem die Prioritäten entsprechend setzen, um etwas zu lernen. Wir lernen die ganze Woche, der eine mehr, der andere weniger. Für Dinge, die uns interessieren, nutzen oder setzen wir sehr viel Zeit ein, um etwas zu lernen. Der eine möchte irgendein Phänomen über Chemie, über Physik, über Planeten, über Geschichte, über Kriege, über. Und dann setzen die Leute so viele Stunden Zeit ein, um etwas zu lernen. Wie viele Stunden setzen wir ein, um etwas von Gott zu lernen? Oder über Gott durch sein Wort in der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern zu lernen? Wenn wir die Gemeinschaft der Heiligen verlassen, dann lernen wir in aller Regel, ausnahmsweise ja, wenig über Gott, über sein Wort, über seine Absicht, über sein Wesen. In der Welt sind wir, wo Menschen an Gott, der Bibel, nicht glauben. Und die Gespräche laufen entsprechend und wir lernen natürlich das eine und das andere dazu, aber nicht den Willen Gottes, nicht Gott immer besser zu kennen. Randolf, wenn du kurz reinklickst, bitte. So, jetzt sehe ich die Maus, sehr gut. Also ein belehrbares Herz zeichnet sich durch Offenheit und Demut aus, bereit, sich anhand des Wortes Gottes korrigieren zu lassen. Wir haben natürlich, wenn wir in uns hineinhorchen, dann wissen wir, dass das fast alles, was wir jetzt kennen und meinen, dass wir es wissen oder erkannt haben, von anderen gehört haben. Die Gefahr besteht nur, wenn wir jetzt meinen, jetzt wissen wir alles. Das ist die große Gefahr. Und jetzt braucht keiner mehr uns irgendetwas zu sagen. Wir wissen alles. Wenn einer etwas sagt, was wir nicht kennen, dann ist das eh falsch. Wir haben keine Zeit. Das ist der Anfang vom Ende. Das ist der Hochmut. Also Offenheit und Demut. Bereit, sich anhand des Wortes Gottes korrigieren zu lassen. Natürlich anhand des Wortes Gottes. Weil wir ständig in der Welt korrigiert werden. Aber nicht anhand des Wortes Gottes. Die Menschen um uns herum, die an das Wort Gottes nicht glauben, wollen uns korrigieren, aber so korrigieren, dass wir an das Wort Gottes nicht mehr glauben. Die wollen uns zeigen, dass wir vieles nicht verstanden haben, dass das Ganze, die ganze Schöpfung mit Gott gar nichts zu tun hat. Wir sollen endlich mal etwas lernen und belehrbar sein. Und deshalb müssen wir darauf achten, was meinen wir mit belehrbar anhand des Wortes Gottes und nicht anhand des Wortes eines anderen. Und wir wissen, es gibt nur zwei geistliche Mächte in unserem Universum. Entweder ist Gott am Wirken oder ist der Satan am Wirken. Und wenn der Petrus dem Herrn Jesus Christus sagt, nein, du darfst nicht sterben, dann wissen wir, dass der Satan durch ihn gesprochen hat. Und deshalb sagt ihm der Herr Jesus zu diesem mutigen Apostel Petrus, Satan, weiche von mir. Also alles, was nicht anhand des Wortes Gottes, und zwar in der Summe, ist, ist nicht von Gott. Und warum? Um Erkenntnis zu gewinnen, um geistlich zu wachsen. In einer Welt, die oft von Stolz, Selbstsicherheit und Unnachgiebigkeit geprägt ist, ruft Gott der Vater seine Kinder dazu auf, ein demütiges und belehrbares Herz zu pflegen. Heute wollen wir dieses Thema studieren. Und da merken wir bei dem Wort studieren, es geht nicht um zwei Wörter zu sagen, belehrbares Herz und tschüss. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit, aber wir wollen anhand des Wortes Gottes verstehen, was heißt belehrbares Herz, damit wir tagtäglich studieren, tagtäglich Zeit einsetzen, beanspruchen, um miteinander in der Gemeinschaft der Heiligen, aber auch im Selbststudium das Wort Gottes zu studieren. Gott lässt zu, dass wir Impulse da oder dort bekommen, entweder von den Geschwistern oder sogar manchmal durch ungläubige Menschen, dass wir uns dann die Zeit nehmen und sagen, okay, ich werde jetzt anfangen zu studieren. Da habe ich einen Impuls von Gott bekommen, ich möchte studieren und die Zeit nehmen. Fernseher, Film, unnötiges Treffen, das ist wichtiger. Sonntagsgottesdienst, wichtiger. Wichtiger als vieles andere. Es mag sein, dass da und dort mal eine Zwangssituation entsteht. Man ist im Urlaub und er kann schlecht aus Amerika oder was weiß ich, aus Hamburg kommen, kann sich dazuschalten. Aber jede vermeintliche schöne Gelegenheit vorzuziehen, um nicht dabei zu sein, dann schaden wir uns selbst. Gott ist natürlich traurig, wenn er sieht, dass er nicht die Priorität auf Platz 1 mit Abstand in unserem Leben hat. Und er ist traurig, wenn wir ein wenig in unser Gehorsam zurückfallen, aber den größeren und den Schaden haben wir. Die heutige Botschaft teilen wir wie folgt auf. Was bedeutet ein belehrbares Herz? Die Rolle der Demut. Hindernisse für ein belehrbares Herz. Der Heilige Geist als Lehrer. Wie können wir ein belehrbares Herz entwickeln? Das ist eine Daueraufgabe. Wir können heute ein belehrbares Herz haben und morgen schon wieder nicht mehr. Das müssen wir auch ständig pflegen, entwickeln. Der Segen eines belehrbaren Herzens. Also, das haben wir vorhin gelesen, anhand des Wortes Gottes korrigieren zu lassen, um Erkenntnis zu gewinnen und geistlich zu wachsen. Wir lesen in 2. Timotheus 3, die Verse 16, 17. Alle Schrift ist von Gott gegeben. Also das Wort Gottes finden wir in der Schrift. Und sonst nirgendwo. Ja, aber selbstverständlich kann ein Bruder, eine Schwester uns etwas über das Wort Gottes sagen. Ja, wenn das mit der Schrift übereinstimmt. Und nützlich zur Lehre. Ah ja, wir wollen belehrbar sein, also dann braucht man die Schrift. Die Schrift ist nützlich zur Lehre. Wie lernen wir? Durch die Schrift. Zur Überführung, wenn wir erkennen, dass wir da oder dort doch nicht richtig lagen. Wir haben lange Zeit studiert, lange Zeit ausgetauscht und waren doch nicht bei dem einen oder anderen Punkt beim richtigen Verständnis. Da werden wir überführt zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und warum das Ganze? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Es hat natürlich immer den Zweck. Es geht nicht um Wissen, sondern um Leben. Wir lernen, um daraus entsprechend zu leben, damit unser Leben Gott wohlgefällig ist, damit wir auf Gott fokussiert bleiben, damit wir die himmlische Gesinnung haben. Wir haben heute von Clara kurz gehört beim Lobpreis, dass wir nicht ständig nach irdischen Dingen gieren, sondern nach dem Himmel, uns nach dem Himmel sehnen, uns freuen, in den Himmel zu kommen. Da sagt der Apostel Paulus, die meisten Menschen wollen das Neue über das Alte überziehen, den neuen Leib über den alten. Also sie wollen nicht sterben, am liebsten gleich. Das ist ein Grund oder ein Ausdruck des fehlenden Glaubens. Ja, wenn ich sterbe, weiß ich nicht mehr genau, ob es wirklich den neuen Leib gibt oder nicht. Lieber jetzt gleich den verherrlichten Leib drüber ziehen. Und wenn wir wirklich glauben, dann sehnen wir uns danach, hier abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Aber wir freuen uns auch, wenn wir hier nicht abscheiden, weil wir Gott dienen können. Und wie? Zu jedem guten Werk, was Gott für uns vorbereitet hat. Ein belehrbares Herz erkennt an, dass die Bibel nicht nur ein Buch ist, sondern das lebendige Wort Gottes, das uns in allen Lebensbereichen leiten soll. Nicht nur, wenn wir in der Gemeinde sind, nicht, wenn wir beim geistlichen Austausch sind, nicht, wenn wir irgendwo in Zoom zusammen sind, sondern in allen Lebensbereichen. Das belehrbare Herz ist demütig genug, sich anhand des Wortes Gottes korrigieren zu lassen und weise genug, Gottes Wort als die höchste Autorität anzuerkennen. Wir haben vor 2 Tagen so in einer Runde das Thema gehabt, die Schöpfung. Und da sagt einer, ja, also, ich sage, Gott hat den Mensch geschaffen, das ist Same und Ei. Schon traurig, das ist so einfach, ist es. Dass alles, was in einem Leben, einem Menschen steckt, bereits in dem Samen und dem Ei steckt, was unvorstellbar ist, was kein Mensch schaffen kann, geschweige davon, dass von niemandem geschaffen ist, das überhaupt zu glauben, da erfordert sehr, sehr, sehr viel Hirnlosigkeit. Demut ist die Grundlage, die Rolle der Demut. Demut ist sehr wichtig. Ohne Demut werden wir nichts lernen. Wobei, wir wollen kurz mal beleuchten zwischen falscher und richtiger Demut. Demut, gibt es eine falsche Demut? Ja. Schauen wir uns das an. Demut ist die Grundlage eines belehrbaren Herzens. Dabei ist Vorsicht vor falscher Demut geboten, die nur einen Anschein der Weisheit hat. Demut ist eine Tugend. Wenn sie nicht echt ist, dann ist sie falsch. Man tut so, als man demütig wäre. So eine kleine Kirchenmaus, das ist so der Ausdruck von Reinhold Dahlhofer. Kolosser 2, 23 schreibt Apostel Paulus, das alles hat zwar den einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst. Schauen wir uns ein bisschen auch an. Was ist der eigenwillige Gottesdienst? Wir feiern heute, Wir sind mittendrin im Gottesdienst. Ist das ein eigenwilliger oder ist doch der Gottesdienst, den Gott vorgesehen hat, uns beigebracht hat, wie der Gottesdienst aussehen soll? Also in eigenwilligen Gottesdienst und in Demut sogar. Und im Nicht-Verschonen des Leibes. Also nicht in einer gewissen Wertschätzung. Dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Das ist die falsche Demut. Dient nicht zur Ehre Gottes, sondern zur Befriedigung des Fleisches. Der Apostel Paulus warnt hier vor falscher Demut, die in Wahrheit zur Befriedigung des Fleisches dient. Hier einige Beispiele. Selbst auferlegte Enthaltsamkeit. Manche Menschen üben extreme Einschränkungen, um vor anderen besonders gottesfürchtig zu erscheinen. Dabei verfolgen sie aber eigentlich den Wunsch, eine besondere Gottesfurcht zu demonstrieren, um Bewunderung zu ernten oder sich selbst zu erhöhen. So, künstlich an den Tag gelegt, ja, das mache ich nicht, nein, das ist nicht. Und dann andauernd darüber zu erzählen, ich fahre nicht Auto, ich mache kein Licht an, ich habe nur eine Kerze, hier, die ist nicht an, mache ich gleich an. Aber die Lichter lassen wir auch an. Mag es nicht. Gut. Also verbringt man nicht mehr Zeit damit. Dafür gibt es Beispiele, unter anderem extremes Fasten, Verzicht auf Schlaf für Gebete. Wir haben 2 Nächte durchgebetet. Gar nicht geschlafen. Der Herr Jesus hat auch die Nacht verbracht ohne Schlaf, direkt vor der Kreuzigung. Aber wenn wir das tun, um eine Bewunderung zu ernten, dann ist das eine falsche Demut. Verzicht auf Hygiene oder Komfort. Ja, ich rieche halt so, wie der Heilige Geist riecht halt. Ja? Der ist in mir. Der wohnt doch in mir. Was du riechst, ist der Geruch des Heiligen Geistes. Was ärgerst du dich darum und motzt du darum? Es gibt viele Beispiele. Äußerliche Demut zu Selbsterhöhung. Menschen, die demütig wirken, indem sie ihre Meinungen oder Gaben herunterspielen, um von anderen Komplimente oder Anerkennung zu bekommen. Handeln nicht aus echter Demut, sondern aus einem versteckten Stolz. Nein, das ist nichts. Natürlich, zur Ehre Gottes machen wir alles. Und das ist so, wie es ist. Eigenwilliger Gottesdienst, was der Apostel Paulus hier in Kolosser 2, 23 erwähnt, vom eigenwilligen Gottesdienst. Dieser eigenwillige Gottesdienst besteht aus Handlungen oder Ritualen, die nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort stehen, um besonders geistig zu wirken. Es gibt die tollsten Rituale in den vielen Gottesdiensten. Wo kommt das her? Ja, also von den Tänzen angefangen bis zu Umfallen, bis zum Schreien, bis zum auf dem Kopf stehen. Ich weiß jetzt nicht, was da alles gibt. Ja, der Geist Gottes wirkt. Wo finden wir das in der Schrift? Dabei verfolgen die Menschen eher ihre eigenen Ideen und Traditionen als den Willen Gottes. Sie haben es gelernt, wenn man so rumschreit, oh, der Heilige Geist ist besonders aktiv, der schreit jetzt. Hilft uns beim Gebet, wenn wir die Worte nicht mehr finden. Und das ist, was du nicht verstehst, deshalb schreie ich, was kein Mensch versteht. Und das nennt man Gebet. Zur Schaustellung von Buße oder Hingabe, wenn jemand seine Gebete oder seine Buße öffentlich und sichtbar zelebriert und lobt, um Lob und Anerkennung von Menschen zu bekommen, ist dies eine Form von falscher Demut. Diese Beispiele verdeutlichen, wie scheinbare Demut oft ein Mittel sein kann, um eigene Wünsche zu erfüllen oder Anerkennung zu gewinnen, anstatt Gott wahrhaft zu dienen. Es ist wichtig, unsere Motive zu prüfen und sicherzustellen, dass unser Handeln wirklich zur Ehre Gottes dient. Ganz einfach, Gott kennt uns, wir können Gott nichts vormachen. Also wir sind, wie wir sind. Und wenn wir etwas nicht richtig machen, was Gott gefällt, soll man es ändern. Und zwar authentisch. Wir können Gott sowieso nichts vormachen. Und unseren mündigen und immer mehr mündigen Geschwister, die jetzt klein, ich habe vorhin gesehen, vor ein paar Jahren waren Babys, jetzt sind sie junge Leute. Das ist herrlich zu sehen. Und wir kennen uns alle. Wir müssen uns nichts vormachen. In echter Demut erkennen wir, im Gegensatz zu der falschen Demut, hingegen unsere Abhängigkeit von Gott an und lassen uns von seiner Wahrheit leiten. Apostel Paulus schreibt in Philipper 2, 3 bis 5, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in Demut. Offensichtlich war das nicht selten der Fall, wenn der Apostel Paulus schreibt, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern aus Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja, aber er weiß es, ich weiß es. Er weiß es nicht, ich weiß es. Also ich bin höher. Nein. Er weiß auch etwas, was ich vielleicht nicht weiß. Oder sogar sicher, was ich nicht weiß. Jeder soll den anderen für höher erachten. Das ist eine Grundhaltung. Das hat damit nichts zu tun, dass ich die eine Wahrheit kenne und der andere nicht oder umgedreht. Eine Grundhaltung der Respekt. Gegenseitiger Respekt. Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. So war auch Christus Jesus. Er hat nicht von oben herab auf die Menschen geschaut. Mag sein, dass da und dort mal so erscheint. Da müssen wir ein belehrbares Herz haben, ein sensibles Herz haben, dass wir entweder uns selbst korrigieren oder auch Korrektur annehmen. Demut bedeutet, die eigene Begrenztheit zu erkennen und bereit zu sein, von anderen und vor allem von Gott durch sein Wort mit der Hilfe des Heiligen Geistes und im Austausch mit den Geschwistern zu lernen. Ohne Gottes Wort ist gar nichts möglich. Und ohne den Heiligen Geist genauso. Niemand kann etwas vernehmen von dem Wort Gottes, wenn er nicht den Heiligen Geist nicht hat. Und im Austausch mit den Geschwistern. Es bedeutet, das eigene Wissen und die eigenen Meinungen nicht über die Wahrheit Gottes zu stellen. Das erfordert auch, dass wir die richtigen Prioritäten in unserem Leben haben, weil das Zeit braucht. Ja, lass uns mal zusammen studieren, da habe ich keine Zeit. Dann können wir auch nichts lernen. In der Schrift haben wir einige Vorbilder in Bezug auf die echte Demut. Wir wollen zwei Beispiele uns anschauen. Apollos und Petrus. Zunächst Apollos. In der Apostelgeschichte lesen wir über die dritte Missionsreise des Apostels Paulus und Apollos. In Apostelgeschichte 18, Vers 24, aber ein Jude mit Namen Apollos. Aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus. Ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. Also einer, der wirklich was weiß. So einer, der in etwa wie Paulus früher war. Der war mächtig in den Schriften. Da haben wir auch bei der Begrüßung von Reinhold gehört, wie wichtig es ist, dass wir erkennen, in welcher Heilszeit wir leben. Das war für die Juden seiner Zeit auch nicht einfach. Da kommt einer her aus Nazareth und sagt, ja, ich bin der Sohn Gottes. Da ist eine neue Heilszeit jetzt angebrochen. Haben die auch nicht akzeptiert. Nein. Was ist denn das denn? Da war eine neue Heilszeit da. Sie wollten das nicht wahrhaben. Und das galt für fast alle Juden. Ganz, ganz wenige waren berufen, auserwählt, dass sie das erkannt haben. Wie der Apostel Petrus ihm sagt, du bist wahrlich der Sohn Gottes. Er sagt, ja, ein Fleisch hat dir das noch nicht offenbart. Das hat mein Gott im Himmel dir offenbart. Also ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Hier in dem Fall, für die Juden ist der Herr ist immer Gott, natürlich. Ne? Das ist, was den Herrn betrifft. Kannte aber nur die Taufe des Johannes. Hat nicht viel gewusst, vielleicht gar nichts gewusst über Jesus Christus, wer ist das und so weiter. Der war in den Synagogen feurig, er kannte die Schriften. So ähnlich wie Apostel Paulus, als er Eiferer des Gesetzes war. Komplett hingegeben für Gott. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich. Sie haben es gemerkt. Das ist ein Mensch, der wirklich hingegeben ist, feurig, unterwegs für Gott. Nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus, was er gar nicht wusste. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterte ihn die Brüder. Er war demütig auf einmal. Er hat gemerkt, der ist jetzt die ganze Zeit als beredeter, mächtiger, feuriger Mann, tritt auf, erntet Respekt und Achtung, wenn er spricht. Die ganzen Juden hören zu, zollen ihm sehr viel Achtung und auf einmal nehmen ihn das Ehepaar und erklären ihm, dass er das Wichtigste noch nicht erkannt hat. Dann haben ihn die Brüder ermuntert. Ich sage, Bruder Apollos, ist nicht schlimm. Wir haben alle auch mal lernen müssen. Und wir sind immer noch dabei. Und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Auf einmal war er nicht der Obermacker, sondern eine Hilfe. Eine große Hilfe. Hat ihnen geholfen. Stand da, wo kann ich helfen? Ein hingegebener Mensch, der setzt alles, was er hat, für den Dienst Gottes. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft. Das ist eine Umwandlung. Auf einmal widerlegt er die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Und was hilft der Beweis? Gar nichts, wenn die Menschen nicht das Glaubensgeschenk bekommen. Er hat bewiesen, aber die meisten haben ihn verworfen, wie seinen Herrn Jesus auch verworfen haben. Aber da sehen wir diese Umwandlung und diese Demut. Das ist nicht einfach. Für Paulus war es auch nicht einfach. All das, sein ganzes Leben als Dreck zu erachten im Vergleich zur Erkenntnis Christus, Jesus. Ein weiteres Vorbild ist der Apostel Petrus. Der Apostel Petrus musste mehrfach von Apostel Paulus, seinen Lieblingsbruder im Herrn, und durch den Heiligen Geist belehrt werden, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit den Heiden. Der Apostel Petrus nahm diese Belehrung mit Demut an. Wir kennen die Begebenheit in Galater 2, die Verse 11 bis 12. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ihm, schreibt der Apostel Paulus, im Angesicht, ins Angesicht. Denn er war im Unrecht, hat ihn scharf korrigiert. Hier war der Apostel Paulus, da merken wir auch, dass er viel schärfer war als Aquila und Priscilla. Warum? Weil er wusste, dass Petrus schon alles vorher kannte und sich trotzdem falsch verhalten hat. Bei Apollos, der war Eiferer des Gesetzes, der hat gar nichts gewusst. Zum ersten Mal hört er diese Botschaft. Deshalb waren sie auch viel, viel, sag mal, toleranter. Bei Paulus, der hat den Petrus sehr scharf korrigiert, weil er das nicht ertragen konnte, weil so einer wie Petrus so etwas nicht machen darf. Denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, das ist der Big Boss in der Jerusalemer Gemeinde, der ständig die Leute gehetzt hat gegen Paulus und die Gläubigen und am liebsten sie alle wieder in das alte Judentum zurückbringen wollten. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Er war mit den Gläubigen zusammen und in Galatien gab es die Gläubigen, die Teil aus den Heiden kommen und Teil aus den Juden waren und die aßen zusammen. Und als sie aber kamen von Jakobus, die Leute, zog er sich zurück und sonderte sich ab, damit sie nicht sehen, dass er mit den Heiden ist, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Oh. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm. Also das sehen wir hier in Galatien, das sehen wir auch hier, da gab es die Juden und die Heiden. Nicht nur Petrus hat angefangen zu heucheln, auch die übrigen Juden, die in der Gemeinde zusammen waren. Bis dahin waren die alle eins. Jetzt kamen die Leute von Jakobus auf einmal, fangen sie an mit zu heucheln. Und deshalb war das sehr, sehr schlimm für den Apostel Paulus. Heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Alle, die Juden waren, auf einmal fangen sie an zu heucheln, nur weil die Kameraden aus Jerusalem kamen. Habe ich gestern gelernt, Kameraden. Spanisch Camera, Camera. Das ist ein Raum. Ich dachte, was ist Kamerad? Von Kammer, das ist auch Kamera, Kammer, Zimmer. Jetzt wissen wir, was Kamerad heißt. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, offensichtlich auch, warum vor allem, damit die anderen, die rumgeheuchelt haben, auch mal hören. Die sollen auch Buße tun, nicht nur Petrus. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du, die Heiden jüdisch zu leben? Und wir wissen, dass der Apostel Petrus diese Korrektur, aber diese scharfe Korrektur, vor allen anderen mit Demut angenommen hat. Er hat nicht erwidert mit irgendwelchen bösen Worten und sogar in seinen Briefen erwähnt er den Apostel Paulus mit Liebe und Respekt und teilt nicht aus nebenbei in seinem Brief, jetzt werde ich ihm auch mal einen Seitenhieb verpassen. Da sehen wir auch ein Beispiel der Demut an dem Apostel Paulus. Hindernisse für ein belehrbares Herz. Ein belehrbares Herz zu haben, ist nicht immer einfach. Ich denke, wir können das alle bestätigen, dass es auch nicht immer einfach ist, die eigene Überzeugung mal kurz, mal lang zu prüfen. Stimmt das nicht? Es gibt viele Hindernisse, die uns davon abhalten können. Stolz. Jakobus 4,6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Also Stolz darf nie in unserem Leben geben. Eine einzige Ausnahme, dürfen wir stolz sein. Sagt, wenn ihr stolz seid, dann auf Jesus. Weil er ein Werk vollzogen hat, was nie ein Mensch in diesem Universum vollzogen hat. Und ansonsten nie stolz sein. Ich bin stolz auf das. Nein, das ist schlecht. Die Welt redet ständig von Stolz. Ich bin stolz darauf, ich habe einen Pokal gewonnen. Ich bin stolz darauf, ich habe das gewonnen. Ich bin stolz darauf, ich habe das geschaffen. Bleiben demütig. Wir sind Gott dankbar für die Gaben, die er uns gegeben hat, für die Talente, die er gegeben hat. Und wir sind dankbar, dass wir in der Lage waren, auch die Talente entsprechend einzusetzen. Aber wir sind nicht stolz. Stolz macht uns schwer, Fehler zuzugeben und die Weisheit Gottes durch andere Geschwister anzuerkennen. Ungehorsam. Ein unbelehrbares Herz weigert sich, den Anweisungen Gottes zu folgen. Hebräer 3, 7 und 8, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Seid gehorsam und hört es. Hört, was das Wort Gottes sagt. Hört seine Stimme. Verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Angst vor Veränderung. Natürlich, wenn wir belehrbares Herz haben wollen und belehrbar sein wollen, dann müssen wir bereit sein, entsprechende Veränderung zuzulassen. Etwas Neues gelernt, aber das hat keine Veränderung bewirkt, ist umsonst. Da bleibt nur Wissen. Was wir erkennen, was wir lernen, müssen wir in unserem Leben umsetzen. Und diese Umsetzung bedeutet eine Veränderung. Ein belehrbares Herz erfordert oft, dass wir unser Denken oder Handeln anpassen. Manche Menschen haben Angst vor den Konsequenzen, die Veränderung mit sich bringt. Wir sollten aber keine Angst haben, weil wir wissen, dass wir in Gottes Hand geborgen sind und nichts ohne die Zustimmung Gottes geschieht. Ja, wenn ich jetzt auf einmal anders mache, da kenne ich mich nicht aus, das habe ich einmal so gemacht. Ja. Wovor hast du Angst? Gott hat alles in seiner Hand. Bleib gehorsam, bleib treu, da brauchst du keine Angst zu haben. Wenn wir natürlich nicht treu und nicht gehorsam sind, dann werden wir Probleme mit dieser Veränderung haben. Jesaja 41, 10, das sind tolle Worte. Das sind tolle Worte. Die könnte man wirklich hier auf unsere Stirn schreiben, dass jeder lesen kann. Sag Gott, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Er ist mit uns, er ist in uns, er ist über uns, er ist um uns, Gott ist überall. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Und diese Zusagen sind sogar im Alten Testament, im Alten Bund. Stellt euch mal vor, für uns heute. Und die sind seine Kinder. Er wohnt in uns. Wir sind ein Teil des Christus. Das ist umso mehr gelten diese Zusagen für uns. Ich stärke dich. Bist du schwach? Ich stärke dich. Hast du Angst? Fürchte dich nicht. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht. Ich stärke dich. Ich helfe dir und ich halte dich. Keine Angst vor nichts. In herausfordernden Zeiten ist unsere wichtigste Aufgabe, Gott zu lieben und ihm im Gehorsam zu vertrauen. Mehr braucht man nicht. Gott zu lieben, wissen wir, heißt seine Gebote zu halten. Nicht nur mit den Lippen, immer durch unser Leben. Römer 8, 28, das ist auch ein ganz, ganz tolles Wort. für uns. Wir wissen aber, sagt der Apostel Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Für den Augenblick erscheint uns schwierig, kaum bewältigbar. Aber wir haben das Vertrauen, dass am Ende uns zum Besten dient. Wenn wir aber ihm gehorchen, seine Gebote halten, treu bleiben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Oh, so eine Hiobsbotschaft. Manchmal gibt es drei an einem Tag. Wie war dein Tag heute? Oh, ganz schlecht. Herausfordernd. Aber es wird gut. Ja, aber schlechte Nachrichten, schlechte Geschichten. Ja. Dienen dir zum Besten. Warum? Vielleicht musst du umkehren. Das war, ohne diese schlechte Nachricht hättest du dich wahrscheinlich nicht verändert. Aber jetzt musst du darüber nachdenken, Gott hilft dir. Durch sein Wort, durch seinen Geist, vielleicht durch deinen Bruder, deine Schwester, dass du dann erkennst, wo du dich ändern musst. Oder er möchte deine Widerstandsfähigkeit stärken. Weil wenn du sanft angefasst wirst, dann kannst du auch keinen Widerstand entwickeln. Die Widerstandsfähigkeit entsteht, wenn wir Angriffe bekommen, dann müssen wir denen widerstehen. Der Heilige Geist als Lehrer. Ein belehrbares Herz ist ein Herz, das sensibel für die Leitung des Heiligen Geistes ist. 1. Johannes 2, 27. Es gibt Verse, die aus zwei Wörtern bestehen. Es gibt auch Verse, die vier Zeilen sind. Das ist einer, der ziemlich lang ist. War schön. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Die Salbung, wir wissen, mit dem Heiligen Geist sind wir gesalbt. Er ist gemeint, der Heilige Geist. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Da gehen wir nachher kurz drauf ein, was das heißt. Dass ihr habt es nicht nötig. Also eigentlich an sich könnte man sagen, es ist ja Widerspruch hier, aber belehrbares Herz, das soll man von den anderen lernen. Und hier haben wir es nicht nötig, von jemand anderen zu lernen. Sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Dieser Vers spricht speziell die Gefahr von Irrlehrern an, die die Gemeinde zu falschen Lehren verleiten könnte. Deshalb, wir wissen, das Wort und der Heilige Geist, das ist die höchste Autorität. Der Apostel Paulus betont, dass Gläubige durch die Salbung des Heiligen Geistes in der Lage sind, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Das bedeutet nicht, dass sie keine Gemeinschaft oder Belehrung mehr brauchen. Ja, ich habe diese Einstellung, gibt es auch. Da gibt es natürlich eine Steigerung zu dieser Einstellung. Ich brauche keine Lehre mehr. Wir haben den einen vor einiger Zeit getroffen. Und wir haben ihn gefragt, ob er die Bibel liest. Nein. Seit meiner letzten Begegnung mit einem Wunderheiler, des und jenes, hat er gesagt, ihr braucht jetzt nicht mehr zu lesen, ihr habt den Heiligen Geist, er wird euch in allem lehren. Zitiert auch so ein Vers. Die brauchen nicht mal das Wort Gottes. Der Heilige Geist, der ist unser Lehrer. Wozu brauche ich das Wort? Geschweige davon, die Gemeinschaft der Heiligen mit Geschwistern, dass wir austauschen, gegenseitig uns aufbauen. Also der Teufel ist ganz schlau genug, das Wort Gottes immer wieder so zu benutzen, dass die Menschen im Endeffekt unter Umständen, das ist sein dringender Wunsch, in die ewige Verdammnis mit ihm gehen. Das bedeutet nicht, dass sie keine Gemeinschaft oder Belehrung mehr brauchen, sondern dass der Heilige Geist die höchste Autorität ist, die der Wahrheit, welches das Wort Gottes ist, offenbart. Der Heilige Geist hat Älteste eingesetzt, um die Gemeinde zu lehren und zu führen. Sonst bräuchte man die Ältesten nicht. Ja, die brauchen nicht zu lehren, ihr habt sie nötig. Das zeigt, dass das Lernen von anderen ein wesentlicher Bestandteil des geistlichen Wachstums ist. 1. Timotheus 5,17 lesen wir, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre gewürdigt werden, besonders die, die im Wort und in der Lehre arbeiten. Und hier müssen wir immer wieder betonen, das Wort Arbeit nicht für Geld. Man arbeitet im Musikteam, man arbeitet im Kinderdienst, man arbeitet am Leib Christi, wir arbeiten immer. Aber da müssen wir hier auch aufpassen. Wenn wir sagen, jetzt bin ich im Wort, ich arbeite im Wort und in der Lehre. Und da will ich Geld haben. Also das ist Tabu. Das hat uns der Apostel Paulus gesagt. Und gerade an die Ältesten in der Apostelgeschichte, im drittletzten Kapitel, glaube ich, wo er sich von den Ältesten von Ephesus verabschiedet hat. Und die haben ihn umarmt mit Tränen. Und er sagt ja, folgt meinem Beispiel. Geht arbeiten, verdient euer Geld. Und nicht, hängt nicht bei der Gemeinde am Tropfen ihre Taschen. Und dann könnt ihr mit eurer Arbeit, mit eurer Händearbeit anderen helfen. In Kolosser 3,16 lesen wir, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Da sehen wir hier auch, dass nicht nur die Aufgabe der Ältesten ist, zu lehren, ihre Aufgabe über die Lehre zu wachen, dass die gesunde Lehre bewahrt bleibt. Aber das ist die Aufgabe von allen, einander zu ermahnen, einander zu lehren. Es ist ja nicht so, dass jeder sagt, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich brauche von niemandem was zu lernen. Wir sollen einander lernen, erlehren einander, ermahnen in aller Weisheit. Wie können wir ein belehrbares Herz entwickeln? Ein belehrbares Herz zu entwickeln ist ein lebenslanger Prozess, der nicht aufhören darf. Tägliches Studium des Wortes Gottes. Ein belehrbares Herz sucht ständig nach Weisheit in der Bibel. Es hört nie auf, nach der Weisheit Gottes zu suchen, immer mehr. Wenn der Apostel Paulus sagt, ich erachte es nicht, dass ich alles ergriffen habe. Ich strecke mich aus, um es zu ergreifen. Dann brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen, dass wir alles ergriffen haben und dass wir keine weitere Weisheit brauchen. Der Apostel Paulus ermutigt in Kolosser 3,16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das ist unsere Nahrung für unser Leben, tagtägliche Nahrung, das Wort Gottes. Die körperliche Nahrung, leibliche Nahrung, die vergessen wir nicht. Aber die seelische, geistliche Nahrung vergessen wir ab und zu. Zumindest nicht in der ausreichenden Menge, die es sein soll. Gebet um Demut. Bitte Gott darum, dein Herz zu demütigen, um es für seine Weisheit empfänglich zu machen. Jakobus 1,5. Wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, willst du mehr Weisheit von Gott empfangen? So bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Korrektur annehmen. Wenn wir diese Schritte beachten, dann können wir laufend ein belehrbares Herz in uns pflegen und entwickeln. Sei bereit, von anderen zu lernen, selbst wenn die Kritik unbequem ist. Sprüche 12,1, wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, ist dumm. Gemeinschaft mit den Geschwistern. Die wird auch als die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bezeichnet. Die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Warum? Weil sie durch den Heiligen Geist verbunden sind. In der Gemeinde haben wir die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Epheser 4, 15 und 16. Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Der Leib Christi ist ein Bild für den Christus, für die Gemeinde, für die Geschwister. Aber der Herr Jesus, beziehungsweise über den Apostel Paulus, Herr Jesus über den Apostel Paulus, offenbart dieses Geheimnis und zeigt die Wichtigkeit des Bildes des Leibes, dass wir nicht ohne einander existieren können. Das ist immer wichtig. Deshalb brauchen wir diese Gemeinschaft. Die ist existenziell für unser Leben. Ohne diese Gemeinschaft der Gläubigen, Gemeinschaft der Heiligen, können wir nicht existieren, geistlich. So wichtig ist es. Und wenn wir das begriffen haben, dann wissen wir auch, welche Priorität wir dieser Gemeinschaft einräumen. Aus ihm, aus Christus Jesus, wird der ganze Leib zusammengefügt. Wir sind aus ihm, aus seinem Gebein, wir sind aus ihm, wir sind in ihm und aus ihm. Und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes in seiner Selbstauferbauung in Liebe. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der Segen des eines belehrbaren Herzens. Ein belehrbares Herz bringt viele Segnungen mit sich. Das ist Saat und Ernte. Pflege und entwickle ich ein belehrbares Herz, dann bekomme ich die Ernte, diese Segnungen. Das Wohlergehen, den Frieden, die Ruhe. Es führt zu geistlichem Wachstum. Wer kein belehrbares Herz hat, bildet sich ein, kein Wachstum zu brauchen. Was nicht wächst, stirbt. So, wenn einer sagt, ja, brauchst mich nicht belehren. Das ist ja ein gängiger Ausdruck. Du brauchst mich nicht belehren. Wir sollen natürlich, wenn wir einander lehren und einander ermahnen, in Liebe, in der Weisheit Gottes, dass wir nicht den anderen provozieren, ja, schau, ich werde dich jetzt belehren. Es müssen jeder den anderen mit Respekt begegnen und auch für höher achten. Wer kein belehrbares Herz hat, bildet sich ein, kein Wachstum zu brauchen. 2. Petrus 3,18 schreibt der Apostel Petrus, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir müssen wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Wir kennen ihn noch nicht so gut, wie es sein soll. Wir sind auf dem Weg, wir hören nie auf, immer mehr in dieser Erkenntnis zu wachsen. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Ein belehrbares Herz führt zu einer tiefen Beziehung zu Gott. Psalm 25,9. Er leitet die Sanftmütigen in Gerechtigkeit und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Wir können nur in engere Beziehung zu Gott stehen, wenn wir bereit sind, immer wieder neu dazu zu lernen, neu zu erkennen. Wichtig ist, dass wir immer wissen, wir brauchen mehr Erkenntnis. Das führt nicht dazu, dass wir unzufrieden sind, weil wir noch nicht alles erkennen. Nein, wir sind dankbar und zufrieden, aber wir wollen nicht hochmütig sein und uns einbilden, jetzt haben wir alles erkannt. Und es führt zu einem Leben, das Gott gefällt. In Römer 12,2 und passt euch nicht diesem Zeitlauf an, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ein belehrbares Herz ist der Schlüssel zu dieser Verwandlung. Es macht uns empfänglich für die fortlaufende Arbeit des Heiligen Geistes in unserem Leben. Liebe Geschwister, lasst uns unseren Vater bitten, uns ein belehrbares Herz zu schenken. Ein Herz, das demütig und bereit ist, seine Wahrheit zu empfangen und unser Leben nach seinem Willen auszurichten. David schreibt und betet: Herr, zeige mir deine Wege. Lehre mich deine Pfade. Und David war wirklich auch ein besonderer Prophet, ein König, ein Auserwählter. Und er betet: Lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Diese Demut vor Gott freut Gott, da kann er uns geben, wenn wir nicht hochmütig auftreten wie der Pharisäer in dem Tempel. Ich habe gemacht und ich habe getan und. Das gilt gar nichts vor Gott. Der Zöllner, der demütig gebetet hat, sein Gebet wurde erhört. Ein belehrbares Herz lebt in ständiger Verbindung mit unserem Gott und Vater. Es sehnt sich danach, von ihm geformt und geführt zu werden. Ja, wir sind schon geformt, geführt, aber noch nicht genug. Es geht weiter. Solange wir leben, werden wir immer weiter geformt und immer weiter geführt. Lass uns diese Haltung annehmen und durch unser Leben seine Ehre widerspiegeln. In seiner Weisheit, Güte und in seiner Liebe liegt unser wahres Wohl. Und wenn wir sie haben und darin leben, haben wir eigentlich das schönste Leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Liebe Geschwister, wir verabschieden uns auch hier im Netz, wünschen Gottes Frieden und Gnade und ein belehrbares Herz. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.